RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 2 Uhr mit Lena Lachnit. Guten Morgen. In Berlin verdichten sich die Hinweise, dass der ukrainische Präsident Zelensky heute in die Stadt kommt. Die Polizei hat dem RBB bestätigt, dass wegen eines Besuchs etliche Verkehrseinschränkungen geplant sind. Der Name des Gasts wurde allerdings nicht genannt. Ute Zill, RBB 24.
Die Sicherheitsvorkehrungen sind massiv. Für die Berliner Polizei ist der Besuch ein Großeinsatz. Scharfschützen der Spezialeinheiten werden üblicherweise ebenso postiert wie die Wasserschutzpolizei mit Booten auf der Spree und Hundestaffeln für die Suche nach Sprengstoff. Im Regierungsviertel gibt es Absperrungen. Autofahrer sollten den Bereich meiden. Auch wer mit der S-Bahn unterwegs ist, muss mit Einschränkungen rechnen. Die Bahnen fahren zeitweise in größeren Abständen als normal.
Außenminister Wadefuhl ist heute auf Antrittsbesuch in Washington. Mit seinem US-Kollegen Rubio will er über die weitere Unterstützung der Ukraine sprechen und die Lage im Nahen Osten. Aus Washington, Björn Dahke.
Wadefuhls Mission bei dieser Reise? Die USA an Bord behalten bei der Unterstützung der Ukraine. Der Außenminister hofft, dass er im US-Kongress Verbündete findet für weitere Sanktionen. Wadefuhl betont vor seinen Gesprächen in Washington, Deutschland sei bereit, mehr Geld in Verteidigung und Infrastruktur zu stecken, 5% der Wirtschaftsleistung. Außerdem gilt es, den Handelsstreit zu entschärfen und neue Zölle zu vermeiden. Wadefuhl betont, Deutschland sei der drittgrößte Investor in den USA. Deutsche Firmen würden fast 1 Million Amerikanern Jobs geben.
Berlins regierender Bürgermeister Wegner hat die Olympia-Bewerbung Berlins gegen Kritik verteidigt. Die Olympischen Spiele hätten für die Stadt durchaus auch eine nachhaltige Wirkung. Das sagte Wegner in der RBB 24 Abendschau. Auch der Breitensport profitiere von der Bewerbung. Wegner will außerdem die Menschen in den Städten, in denen die Spiele stattfinden sollen, mit einbeziehen. Der Warnstreik der Beschäftigten der Berliner Kindl-Schultheiß-Brauerei dauert auch heute noch weiter an. Zu dem Streik hatte gestern Abend die Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten aufgerufen. Angesichts der stockenden Tarifverhandlungen droht die Gewerkschaft mit weiteren Aktionen. Die Radeberger Gruppe hatte vorgeschlagen, die Löhne in diesem Jahr um 2,2% und im kommenden Jahr um 2,0% zu erhöhen. Der Gewerkschaft reicht das nicht aus. Der ADAC rechnet am kommenden Himmelfahrtswochenende mit Staus auf zahlreichen Straßen und Autobahnen. Bereits ab heute Nachmittag müssen Autofahrer mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen rechnen. Eine Rückreisewelle soll es am Sonntagnachmittag geben. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Nachts bewölkt und regnerisch, Tiefstwerte 15 bis 13 Grad. Zurzeit in Berlin-Wannsee 18 und in Klettwitz 16 Grad. Tagsüber bedeckt und viel Regen bei maximal 17 bis 19 Grad. Die Zeit 2.03 Uhr.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Und da liegen uns derzeit keine Meldungen vor. Die Straßen sind frei. Gute und sichere Fahrt wünsche ich Ihnen.
Die ARD-Infonacht.
Die kommt aus dem Studio von NDR Info in Hamburg. Ab jetzt mit Milat Kupay. Herzlich willkommen. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky, der kommt heute nach Berlin. Sicher auch mit einem Gefühl der, ich sag's mal, Erleichterung darüber, dass die neue Bundesregierung in Sachen Waffenlieferung weniger zurückhaltend ist als die Ampel. Was ein baldiges Ende des Krieges in der Ukraine angeht, da sagte Bundeskanzler Friedrich Merz, er sehe kaum Chancen. Das hat Kanzler Merz bei einer Pressekonferenz am Ende seiner zweitägigen Reise in Finnland deutlich gemacht. Und diese Finnlandreise hat bei ihm anscheinend zumindest rhetorisch auch zu einer Veränderung geführt. Wie genau, das weiß Sophie Donkes.
Fast schon resigniert zeigte sich der Bundeskanzler, als das Thema Ukraine aufkam. Eine schnelle Lösung erwarte er nicht, im Gegenteil. Die Bemühungen seitens Deutschlands, der EU und den USA in den vergangenen Wochen auf Russland einzuwirken, sie hätten zu keinem Ergebnis geführt.
Und wenn die russische Seite noch nicht einmal bereit ist, eine Einladung des Vatikan anzunehmen oder eine Vermittlung des Vatikan anzunehmen, auch auf anderem Territorium zu einem Treffen zu kommen, dann zeigt das, dass Putin und Russland im Augenblick offensichtlich kein Interesse daran haben, hier zu einer Feuerpause zu kommen, zu einem Waffenstillstand oder gar zu einem Friedensabkommen.
In der Konsequenz bedeutet das, dass Deutschland und andere Länder sich auf weitere, länger andauernde Unterstützung der Ukraine einstellen müssten. Und in Bezug auf Russland gelte, nur eine Politik der Stärke könne die Antwort sein, so der Bundeskanzler. Er verwies auf das neue, das bereits 17. Sanktionspaket der EU, das auf die russische Schattenflotte abziele. Mit diesen oft maroden Tankern hält Russland den Ölhandel aufrecht und finanziere damit den Krieg in der Ukraine, so Merz. Und er wiederholte das, was er bereits gestern einmal gesagt hatte. Eine Reichweitenbegrenzung für an die Ukraine gelieferte Waffen hält der Bundeskanzler für falsch. Stattdessen sei schon länger Konsens unter mehreren Ländern,
dass die Ukraine nämlich das Recht hat, die Waffen, die sie geliefert bekommt, auch einzusetzen, auch jenseits der eigenen Landesgrenzen einzusetzen gegen militärische Ziele auf russischem Staatsgebiet. Das ist aus meiner Sicht notwendig, denn wer nur einen Angriff auf dem eigenen Territorium abwehrt, kann sich nicht genug verteidigen.
Das Bekenntnis zu einer Aufhebung der Reichweitenbegrenzung ist ein Kurswechsel im Vergleich zu Amtsvorgänger Scholz von der SPD. Der hatte nur sehr eingeschränkt einem Einsatz bestimmter Waffen in der Region Kharkiv zugestimmt. Merz war zu Gast beim nordischen Gipfel in Finnland, an dem die Staats- und Regierungschefinnen und Chefs der nordischen Länder teilnehmen. Am Morgen führte er bilaterale Gespräche mit seinem finnischen Amtskollegen Orpo. Von ihm gab es Lob für die deutliche Erhöhung deutscher Verteidigungsausgaben. Dies stelle einen historischen Wendepunkt für ganz Europa dar, so Orpo. Auch Finnland will seinen Militärhaushalt steigern. Russland ist aggressiv, unberechenbar und eine bleibende Bedrohung für die Sicherheit Europas. Von daher machen wir auch in Finnland viel. Wir wollen unsere Verteidigungsausgaben auf 3% des Bruttoinlandsprodukts erhöhen. Die NATO ist dabei sehr wichtig. Auch in der NATO müssen wir zusammen die Verteidigung im Ostseeraum verstärken. Die Reise des Kanzlers endete mit einem Gespräch mit dem finnischen Präsidenten Stubb in dessen Sommerresidenz. Stubb hat als Präsident nicht nur eine repräsentative Funktion, sondern ist auch verantwortlich für Außen- und Sicherheitspolitik.
Sophie Donges zum nordischen Gipfel, Kanzler Merz zu Gast in Finnland, wo er auch für einige Irritationen gesorgt hat, die er dann später versucht hat zu relativieren oder, ja, je nachdem, auch zu erklären, klarzustellen. Worum ging es dabei? Es ging um die Aussage, dass es keine Reichweitenbeschränkung mehr für Waffen in der Ukraine geben soll. Das hat sofort für Diskussionen gesorgt. Nachher hat Merz das aber insofern erklärt, indem er sagte, er habe sich dabei auf eine frühere Aussage bezogen. Also, ist das wirklich gar nichts Neues, was Merz da in Sachen Reichweitenbeschränkung gesagt hat? Genau das hat meine Kollegin Birgit Langhammer vom NDR, die Politikwissenschaftlerin Sarah Parkung von der Körperstiftung gefragt.
Warum das so interessant ist, ist ja, dass er in seinem Kommentar eben nicht nur die britischen und französischen Waffen erwähnt hat, sondern ja auch die deutschen Waffen. Und da kam eben sofort die Frage auf, ob das möglicherweise auch im Zusammenhang mit einer Lieferung des Taurus, die Merz eben doch freigeben könnte, erfolgt. Weil Selenskyj kommt ja am Mittwoch nach Berlin und da ist man natürlich gespannt, was er zu verkünden hat oder was er den Ukrainern auch anzubieten hat. Und ich glaube, die Verwirrung entstand, weil es ganz offensichtlich ein bisschen falsch formuliert war von Friedrich Merz.
Und was lesen Sie jetzt raus? Also Taurus sagt ja inzwischen, glaube ich, auch schon jedem in dieser Debatte sonst etwas, weil das haben wir selbst schon während der Ampelregierung immer wieder diskutiert, Taurus ja oder nein. Damals hat Kanzler Scholz gesagt nein.
Also ich halte das auch weiterhin für gültig. Natürlich ist so ein Besuch Selenskyjs in Berlin immer für eine Überraschung gut, auch für solche eine Ansage. Aber da bräuchte er eben die Zustimmung des Koalitionspartners, der SPD und vor allen Dingen auch der eigenen Verbände der ostdeutschen Verbände innerhalb der CDU, die dort auch sehr skeptisch sind. Deswegen halte ich es eher für unwahrscheinlich, dass er diesen Schritt gehen wird.
Wenn wir nochmal zurückgehen, aber auch zur Aussage und eben auch, was damit verbunden ist in jeweils Russland und der Ukraine. Kritik kam ja schon gleich aus Moskau. Also nochmal zu unterstreichen, dass die Ukraine auch Militäranlagen in Russland angreifen dürfe. Welches Signal sendet das aus Ihrer Sicht nach Moskau? Welches Eskalationsrisiko steckt da vielleicht aber auch drin?
Also ich sehe da kein neues oder größeres Eskalationsrisiko. Das, was wir in den letzten Monaten ja grundsätzlich sehen, ist, dass die Ukraine sowohl mit Drohnen als auch mit Präzisionswaffen für das Militär, für die Logistik wichtige Knotenpunkte in Russland angreifen. Das ist eben auch Teil einer Landesverteidigung, die Ukraine ja betreiben muss und etwas, was wir eben schon seit mehreren Monaten sehen. Ich glaube, dass diese Kommentare aus Moskau viel weniger darauf abzielen, dass wir hier etwas wirklich Neues haben, sondern lediglich, dass man sich sehr wohl bewusst ist in Moskau, dass das eine sehr kritische Debatte in Deutschland ist und dass man die versucht, nochmal auszunutzen.
Der russische Außenminister Lavrov hat dann auch weiter ins Spiel gebracht den US-Präsidenten Trump und er meinte, Trump sehe seine diplomatischen Bemühungen durch europäische Politiker sabotiert. Ist das jetzt einmal zu sehr ums Eck gedacht oder hat er einen Punkt?
Nein, das glaube ich nicht. Also grundsätzlich ist es ja ohnehin so, dass es in Russlands Interesse ist, wenn sich das westliche Bündnis, also vor allen Dingen die Europäer, Europäerinnen und die USA in Streitigkeiten befinden, also wenn man sich eben nicht mehr einig ist und genau mit solchen Sachen versucht man darauf natürlich abzuzielen und es ist natürlich auch in einer gewisser Weise zynisch, wenn man alleine mit dieser Ansage, also wenn man aus russischer Sicht den Deutschen oder Merz vorwirft, dass man alleine mit diesem Kommentar Friedensbemühungen untergräbt, während man ja selbst massiv die Ukraine angreift.
Wobei Merz auch noch mal gesagt hat, er glaubt eben, dass Russland nicht interessiert ist an einem Waffenstillstand und man müsse die Ukraine weiter unterstützen. Also wo verlaufen da für Sie dann aber auch wirklich ja die diplomatischen Beziehungen, die noch auf Erfolg ausgerichtet sind oder ist damit da auch schon ein Schlusspunkt gesetzt?
Sie meinen zwischen Russland und Deutschland?
Oder? Die, auch wenn der deutsche Kanzler eben sagt, er glaubt nicht, dass es ein Interesse gibt und deswegen muss man die Ukraine weiter unterstützen. Also nimmt man da einfach auch schon was vorweg von Friedensverhandlungen, von möglichen Friedensverhandlungen?
Nein, das glaube ich nicht. Also wir sehen jetzt ja in den letzten Wochen wirklich verstärkt Bemühungen auch auf Drängen der USA zu Verhandlungen zu kommen. Und das, was wir sehen, ist ja, dass Russland mit immer neuen Winkelzügen, immer neuen Forderungen, auch immer neuen Änderungen der eigenen Verhandelspositionen, also beispielsweise, dass man einen Waffenstillstand an die Grundprobleme des Krieges oder die Grundursachen des Problems knüpft, womit man ja eigentlich Verhandlungen über einen Waffenstillstand quasi so groß macht, dass sie kaum noch möglich sind. Also wir haben es mit einer Hinhaltetaktik aus Moskau zu tun. Und ich glaube, diese Gespräche jetzt zwischen Deutschland und der Ukraine oder auch zwischen Merz und anderen europäischen Partnern sind vielmehr dazu geneigt zu schauen, wie kann man sich als Europa gemeinsam auch mit der Ukraine so positionieren, um eine möglichst gute Verhandlungsposition zu haben gegenüber Moskau, aber eben auch zunehmend gegenüber Washington.
Und Frau Pagung, vielleicht zuletzt nochmal am Anfang anknüpfend. Ist denn jetzt die Ausweitung der Reichweite westlicher Waffen für die Ukraine militärisch entscheidend oder sind es andere Faktoren, also wie die Luftverteidigung oder auch Nachschub?
Also es gibt nicht den einen entscheidenden Faktor, sondern es sind ganz viele Puzzlestücke, die der Ukraine ermöglichen, sich erfolgreich zu verteidigen. Dazu gehört es eben auch, dass man militärische Knotenpunkte, Logistikzentren auf russischem Territorium angreifen kann. Dazu gehören natürlich aber auch viele andere Aspekte. Ich nenne es vielleicht ein bisschen mehr die Brot- und Butter-Themen. Also ja, was geht, also wie viel kann Europa an Munition, an Artilleriegeschossen an die Ukraine liefern, um sie eben nachhaltig zu unterstützen und den ukrainischen Widerstand aufrechtzuerhalten? Also es ist wirklich sozusagen ein breites Puzzle und es gibt nicht den einen entscheidenden Faktor.
Sagt die Politikwissenschaftlerin Dr. Sarah Pagung. So nach und nach wird mehr über den Mann bekannt, der in Liverpool in eine Menge feiernder Fußballfans gefahren ist. Die Polizei, die schnell einen terroristischen Anschlag ausgeschlossen hatte, hat jetzt mitgeteilt, dass der 53 Jahre alte Mann, der festgenommen worden ist, wohl unter Drogen stand. Was noch über ihn bekannt ist und ob es was Neues zum Motiv gibt, dazu Valerie Krall.
Neue Informationen über das Motiv der Tat teilte die Polizei in ihrer Pressekonferenz am Nachmittag nicht mit. Allerdings gab es zumindest Details darüber, wie der Täter überhaupt in die Water Street in Liverpool gelangen konnte. Das Gelände war wegen der Meisterfeier des FC Liverpool eigentlich großräumig abgesperrt. Der Fahrer sei allerdings wohl hinter einem Krankenwagen hergefahren, für den die Absperrung kurzzeitig geöffnet worden war. Der 53-jährige Brite fuhr dann in die Menge und verletzte mehrere Dutzend Menschen. Die genaue Zahl der Verletzten wurde von der Polizei heute deutlich nach oben korrigiert. Mehr als 50 Menschen seien im Krankenhaus behandelt worden, 11 seien immer noch dort. Der Zustand sei aber bei allen stabil. Um Spekulationen über die Herkunft des Fahrers vorzubeugen, hatte die Liverpooler Polizei gestern sehr schnell mitgeteilt, dass es sich bei dem Tatverdächtigen um einen weißen Briten handele. Nun gab sie bekannt, dass sie wegen des Verdachts des versuchten Mordes, gefährlichen Fahrens und Fahrens unter Drogeneinflusses gegen ihn ermittele. Umfassende Ermittlungen zu weiteren Hintergründen der Tat seien im Gange.
Die ARD-Infonacht.
Es sind verstörende Bilder, die wieder einmal aus dem Gazastreifen kommen. Zum einen wieder von vielen Toten, unter ihnen wieder viele Kinder, nach neuen heftigen Angriffen Israels. Israel hat ja einen so wörtlich beispiellosen Angriff angekündigt. Und dann sind es chaotische Szenen, die man bei der Verteilung von Lebensmitteln in Gaza sieht. Es sind Menschen in verzweifelter Lage. Und das ist ja auch nicht erst seit gestern so. Aber jetzt, so nach und nach und während die Zahl der Toten in Gaza täglich steigt, denken einige Länder darüber nach, Israel keine Waffen mehr zu liefern, wie Italien, Großbritannien und Frankreich zur Lieferung von Waffen nach Israel stehen. Dazu jetzt Stimmen unserer Korrespondenten und wir beginnen mit unserer Korrespondentin in Frankreich.
Kurz vor dem Jahrestag des 7. Oktober hatte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron im vergangenen Jahr gefordert, keine Waffen mehr an Israel zu liefern. Für Frankreich ist diese Position nicht neu. 1967 hatte Charles de Gaulle kurz vor Beginn des Sechstagekrieges ein Embargo auf französische Waffenexporte nach Israel verhängt und seitdem hat Frankreich auch keine großen Waffen oder Waffensysteme geliefert. Laut Verteidigungsminister Sébastien Lecornu exportiert Frankreich aber Kriegsmaterial nach Israel, allerdings nur Komponenten oder Ersatzteile. Und auch nur für rein defensive Systeme, betonte Lecornu im Sender France Inter. Die jüngsten öffentlich zugänglichen Zahlen zu diesen Materialexporten stammen von 2023. Damals hatte Frankreich Kriegsmaterial im Wert von rund 30 Millionen Euro an Israel geliefert. Außerdem hatte die Regierung laut dem Bericht Exportgenehmigungen an Unternehmen in Höhe von knapp 180 Millionen Euro erteilt. Laut einem Faktencheck des Senders France Info ist allerdings nicht immer klar, ob das nach Israel gelieferte Material wirklich nur defensiven Zwecken dient. Aus Paris, Caroline Dulla.
Italien exportiert zwar Waffen nach Israel, doch die Exporte waren schon vor der Eskalation des Gaza-Konflikts gering. Seit 2023 sind sie noch einmal deutlich geschrumpft. Nach Daten der italienischen Statistikbehörde gingen vergangenes Jahr Waffen im Wert von weniger als 6 Millionen Euro nach Israel. Nach Berechnungen des schwedischen Friedensforschungsinstituts SIPRI kommt seit längerem weniger als 1% der israelischen Waffenimporte aus Italien. Die Regierung in Rom hat erklärt, dass sie an der Linie festhält, keine Waffen in Konfliktgebiete zu exportieren. Das betreffe seit der Eskalation im Gazastreifen auch Israel. Insgesamt betont Italiens stramm rechte Regierung weiterhin, dass sie Israel freundschaftlich verbunden sei. Aber gerade als befreundete Nation müsse Italien die Regierung von Benjamin Netanyahu darauf hinweisen, dass sie auf einem Irrweg sei, erklärte Italiens Verteidigungsminister Guido Crosetto kürzlich. Aus Rom Nikolaus Nützel.
Regelmäßig gehen in London Zehntausende auf die Straße, um gegen das Vorgehen Israels gegen die Palästinenser zu protestieren. Auch die britische Regierung fand zuletzt deutliche Worte, seit der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu erklärt hatte, Israels Militär werde die Kontrolle über ganz Gaza übernehmen. Schon im September vergangenen Jahres hatte die Labour-Regierung 29 Waffenexportlizenzen für Israel ausgesetzt. Rund 200 Rüstungsexportlizenzen blieben aber in Kraft. Die Regierung betonte, dabei gehe es nicht um Waffen, die vom israelischen Militär im Krieg mit der Hamas eingesetzt werden könnten. Labour-Abgeordnete des linken Flügels äußerten unlängst Zweifel daran, dass die Regierung es mit dem Verbot ernst meint und sprachen von einem Schlupfloch für Waffenexporte. So wurden seit September mehr als 8000 Munitionseinheiten und 146 gepanzerte Fahrzeuge nach Israel geliefert. Aus London, Gabi Biesinger.
Das waren die Stimmen unserer Korrespondenten zum Thema eingeschränkte Rüstungsexporte nach Israel. Schwer bewaffnete Polizisten sichern den Gerichtssaal in Düsseldorf drinnen. Im Oberlandesgericht der 27 Jahre alte Angeklagte, er muss sich wegen dreifachen Mordes und zehnfachen versuchten Mordes verantworten. Im August vergangenen Jahres hatte der syrische Asylbewerber mutmaßlich auf dem Stadtfest in Solingen mehrere Menschen angegriffen. 3 starben, 8 weitere wurden verletzt. Über den ersten Tag des Verfahrens jetzt mehr von René Rabenschlag.
Der Prozess begann mit einer Überraschung. Der mutmaßliche Täter ließ über seinen Anwalt ein Geständnis verlesen. Seit der Festnahme im August 2024 hatte er gegenüber den Ermittlern die Aussage verweigert. Jetzt gab er zu, drei Menschen auf dem Solinger Stadtfest getötet und viele weitere verletzt zu haben. In der kurzen Erklärung entschuldigte er sich auch bei Opfern und Hinterbliebenen. Für Simon Ramp, der als Anwalt 8 der Opfer als Nebenkläger vertritt, ist es nicht glaubhaft.
Also die Einlassung war ja sehr kurz gehalten und die Bundesanwaltschaft schenkt dieser Einlassung ja bislang keinen Glauben und alles Weitere muss im Verfahren jetzt vollumfänglich aufgeklärt werden.
Zuvor hatte die Bundesanwaltschaft sehr detailliert den Ablauf des Angriffs und dessen Vorbereitung geschildert. Laut den Ermittlungen soll Issa Al-H. innerhalb von etwa einer Minute 13 Menschen zielgerichtet von hinten angegriffen und 11 in den Hals geschnitten haben. Dabei habe er auch Allahu Akbar, übersetzt Gott ist größer, gerufen. Bundesanwalt Jochen Weingarten.
Der Angeklagte verstand die Tat als Akt des Heiligen Kriegs.
Nach Erkenntnissen der Bundesanwaltschaft habe Issa Al-H. schon seit 2019 radikale Inhalte im Internet konsumiert. Er habe sich stetig weiter radikalisiert und dann wenige Tage vor dem Anschlag über Chatgruppen Kontakt zu Vertretern des Islamischen Staats aufgenommen. In Videos habe er einen Treueschwur geleistet.
Im Gegenzug leiteten virtuelle Operateure des IS den Angeklagten zur Tat an. Von der ideologischen Bestärkung über die Erstellung von Bekennervideos bis hin zur Auswahl der Tatwaffe.
Für die Opfer des Anschlags ist der Prozess eine psychologische Herausforderung. Nur eine Mutter und ihre Tochter haben den Auftakt heute mitverfolgt. Philipp Müller, der Veranstalter des Festes, war als Zuschauer im Saal.
Für mich war das ja heute wichtig, dass ich ihn mal sehe, weil ich habe jetzt ein Gesicht zur Tat und das ist nach dieser furchtbaren Attacke am 23. August auch sehr wichtig.
Der 27-jährige Issa Al-H. saß stundenlang mit gesenktem Kopf auf der Anklagebank. Er war im blauen T-Shirt erschienen und vermied jeglichen Blickkontakt zu Opfern oder anderen Beteiligten, wie auch Philipp Müller.
Das ist ja genau das, warum ich hier bin, weil ich das für mich haben wollte. Ich wollte wissen, was macht das mit mir? Und es geht jetzt genauso aus, wie ich mir das gedacht habe. Da sitzt der Mensch und jetzt fragen wir uns, warum hat er das gemacht? Ja? Und ansonsten, so wie er sich da gibt, ist er für mich, sorry, ein armes Würstchen gerade, was aber sehr, sehr große Schuld aus sich geladen hat.
Für den Prozess sind insgesamt 22 Tage bis September angesetzt. In dieser Zeit soll vor allem geklärt werden, welche Kontakte der Angeklagte tatsächlich zur Terrorvereinigung IS hatte. Zu diesen Vorwürfen hat Issa Al-H. bisher keine Erklärung abgegeben.
Der Berliner Karneval der Kulturen steht für Vielfalt, für Toleranz und steht bald wieder an 4 Tagen rund um das Pfingstwochenende Anfang Juni. Und das multikulturelle Stadtfest stellt sich auf Neuerungen ein. Mit einem verschärften Sicherheitskonzept wollen die Veranstalter das Fest vor Amokläufern schützen und es gibt eine wichtige Änderung, was den Umzug angeht. Paul Vorreiter hat die Details.
Mit rund 4.500 Akteuren beginnt am 6. Juni der Karneval der Kulturen, wie üblich mit dem Straßenfest am Blücherplatz in Kreuzberg. 3 Bühnen und 10 Kleinkunstflächen wird es in diesem Jahr geben. Etwa 350 Stände bieten Kulinarisches und Handwerk an. Bezirksbürgermeisterin Clara Herrmann von den Grünen sieht den Karneval der Kulturen in diesem Jahr unter einem besonderen Vorzeichen.
Der Karneval der Kulturen passt wunderbar in unseren Bezirk und gerade in den aktuellen Zeiten, in den Zeiten, in denen rechte Kräfte wieder lauter werden, in denen unsere vielfältige Gesellschaft angegriffen ist, ist es umso wichtiger, dass wir deutlich machen, wir sind vielfältig und das ist unsere Stärke.
Anders als sonst zieht der Karneval der Kulturen diesmal nicht durch Kreuzberg. Wegen einer Großbaustelle in der Gneisenaustraße findet der Umzug in Friedrichshain statt. Er startet mit 67 Gruppen am Pfingstsonntag um 13.30 Uhr an der Frankfurter Allee und zieht von dort Richtung Alexanderplatz. Eine besondere Herausforderung dabei, der Mittelstreifen auf der Karl-Marx-Allee, der mit seiner Vegetation möglichst unbeschadet bleiben soll.
Dadurch, dass wir umgezogen sind, sind wir mit einer ganz anderen Umwelt in Verbindung, so nenne ich das. Wir haben schützenswerte Grünflächen und was mir ein großes Anliegen ist, dass, und dazu gibt es extra Aktionen, dass diese mitgeschützt werden. Also sowohl von uns, da kann nicht immer alles abgesperrt werden, weil das ist gefährlich, aber wir rufen dazu auf, achtsam mit ihnen umzugehen, sie möglichst nicht zu betreten.
Appelliert Aysa Tubinger vom Leitungsteam des Karnevals der Kulturen. Ziel des Umzugs ist das Kino Kosmos. Dort steht eine Tribüne, auf der sich die einzelnen Akteure nach Ankunft jeweils nochmal für 90 Sekunden präsentieren können. Die letzte Gruppe macht sich um 19 Uhr auf den Weg. Gegen 22 Uhr soll der Umzug vorbei sein. Die Veranstalter hoffen auch darauf, eindrucksvolle Bilder auf der historischen Meile zu schaffen. Als Kontrast zur Vergangenheit der Straße, die zu DDR-Zeiten für Paraden genutzt wurde. Beim Umzug nehmen traditionell rund 600.000 Menschen teil. Spannend wird sein, ob das auch in neuer Nachbarschaft gelingt.
Ich glaube, was man wissen soll, heute ist im Umzug. Die Frankfurter Allee und die Karl-Marx-Allee sind ein Denkmal. Und Denkmäler sind ja auch dafür da, genutzt zu werden. Und ich würde mich sehr freuen, wenn Besuchende und bei den Künstlerinnen und Künstlern weiß ich das, aber auch die Anwohnenden vielleicht mit uns zusammen noch mal einen ganz denkwürdigen Augenblick herbeirufen.
So Aysa Tubinger. Sie erinnerte auch an die Wurzeln des Karnevals, der in den 90er Jahren nach den rassistischen Angriffen in Rostock-Lichtenhagen entstanden ist.
Der Karneval der Kulturen, der dieses Jahr in Berlin-Friedrichshain stattfindet. Paul Vorreiter war das mit einem Ausblick. Jetzt ist es 2.25 Uhr.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Irina Gneb und einem Fußball-Krimi in der Zweitliga-Relegation mit dem Happy End für Eintracht Braunschweig. Den Niedersachsen genügte für den Klassenerhalt im Relegationsrückspiel ein 2:2 nach Verlängerung gegen Drittligist Saarbrücken. Braunschweig hatte nach 90 Minuten das 2:0 aus dem Hinspiel verspielt, ging dann allerdings in Überzahl in die Verlängerung und dort fiel dann in der 105. Minute die Vorentscheidung. Und so klang das Ganze bei unserem Reporter Mats Mikkelsen.
Die Flanke über die rechte Seite kommt rein in den Strafraum, da ist die Schussmöglichkeit, abgeblockt, nochmal die Schussmöglichkeit, Tor! Tor! Jetzt fliegen hier die Bierbecher! Demichele Sanchez macht das 1:2!
Und die Bierbecher flogen auch nach 120 Minuten noch einmal, erst als Philipp zum 2:2 traf und dann natürlich mit dem Abpfiff und dem geschafften Klassenerhalt, der etwas glücklich war, wie Eintrachts Fabio Kaufmann sagt.
Ja, so viel Drama war selten. Fand, war auch unnötig. Aber wie gesagt, wenn man Relegation spielt, da kann alles passieren. Haben wir heute wieder gesehen, trotz einem relativ souveränen Auftritt bis zum 1:0 fand ich eigentlich. Aber wenn du den Deckel dann nicht drauf machst, das Tor nicht machst, dann kann eben alles passieren. Und am Ende sind wir, glaube ich, schon der verdiente Sieger, auch wenn heute eher der glücklichere.
Wir bleiben beim Fußball und schauen in die Bundesliga. Dort hat es zwei Trainerentscheidungen gegeben. Eine davon in Bremen. Der Nordclub hat Ole Werner mit sofortiger Wirkung freigestellt, nachdem der Trainer zuvor angekündigt hatte, seinen im nächsten Sommer auslaufenden Vertrag nicht verlängern zu wollen. Nun kam es also zur vorzeitigen Trennung. Werder Bremen ist damit auf Trainersuche. Anders der FC Augsburg. Der hat mit Sandro Wagner einen Nachfolger für Jess Turup gefunden. Für Wagner ist es die erste Station als Cheftrainer in der Bundesliga. Aktuell ist er noch als Co-Trainer im Nationalteam tätig. Beim Giro d'Italia sind die Radprofis in die dritte Woche gestartet. Für einen der Favoriten geht die Rundfahrt allerdings nicht weiter. Der Slowene Primož Roglič ist nach einem Sturz vorzeitig ausgestiegen. Holger Gersker berichtet.
Dieser Sturz auf wieder einmal regennassen Straßen war einer zu viel. Primož Roglič musste knapp 100 Kilometer vor dem Ziel dieser 16. Etappe den Giro verlassen. Der Slowene war als Gesamtsieger des Jahres 2023 in der Favoritenrolle gestartet, ließ aber kaum einen Massensturz aus und war schon am vergangenen Wochenende nicht mehr konkurrenzfähig. Seit anderthalb Jahren ist Roglič Kapitän der deutschen Bora-Mannschaft. Seine Bilanz bei großen Rundfahrten kennt keine Zwischentöne. Sturzbedingt ist aus bei der Tour de France im vergangenen Sommer, dann ein großer Gesamtsieg bei der Vuelta und nun wieder eine Aufgabe. Aber auch sein Hauptrivale Juan Ayuso ist wahrscheinlich aus dem Rennen. Der junge Spanier verlor in den Bergen viel Zeit. Großer Gewinner dieser Etappe mit rund 5000 Höhenmetern, der Olympiasieger von Tokio, Richard Carapaz. Der Ecuadorianer rückte in der Gesamtwertung bis auf reichlich 30 Sekunden an den Mexikaner Isaac del Toro heran. Den Etappensieg feierte als stärkster einer Fluchtgruppe der Italiener Christian Scaroni.
Die deutschen Kunstturner haben bei den Europameisterschaften in Leipzig eine Medaille im Teamwettbewerb nur hauchzart verpasst. Das DTB-Team wurde Vierter. Florian Winkler mit den Einzelheiten.
Ein starker Auftritt und knapp an Bronze vorbei. Deutschlands Turner konnten bei ihrem Auftakt in die Heim-EM überzeugen. Die Riege um Andreas Toba, Nils Dunkel, Timo Eder und Darius Isakis turnte an den 6 Geräten stabil und fokussiert mit nur kleinen Fehlern und belohnte sich am Ende mit einem tollen 4. Platz im Teamwettbewerb. Den Titel holte sich vor 3000 Fans in der Leipziger Messe Großbritannien vor der Schweiz und Italien. Andreas Toba verschob sogar seine Turnrente. Der 34-jährige Hannoveraner, der seine Karriere nach diesem Turnier beenden wird, turnte am Reck richtig stark und steht dort als 5. Bester der Qualifikation im Finale am Samstag. Einen ordentlichen Quali-Mehrkampf turnten Nils Dunkel und Timo Eder. Beide haben es unter die besten 24 Allrounder geschafft und stehen auch im Endkampf am Barren.
Und zum Abschluss noch der Blick zum Tennis. Alexander Zverev ist mit einem souveränen Sieg in die French Open gestartet. In der ersten Runde des Grand-Slam-Turniers in Paris bezwang er den US-Amerikaner Leonard Tien glatt in 3 Sätzen. Maximilian Matera schied dagegen aus.
Soweit der Sport mit Irina Kneb.
Ich kann sagen, mein Krieg ging hier zu Hause weiter. Der Krieg in Afghanistan hört für mich niemals auf.
Killed in Action. Die neue Staffel des erfolgreichen Podcasts.
Immer wieder sind uns in den vergangenen Jahren Soldaten und Soldatinnen begegnet, die von ihrer psychischen Erkrankung erzählt haben und eben von ihrem Ringen mit der Bundeswehr.
Unsere Reporter haben ein Jahr lang recherchiert.
Also die letzten Jahre waren für mich ein Albtraum und es ist auch ein Schlag ins Gesicht, dass ich offensichtlich einsatzgeschädigt bin und die Bundeswehr sagt, du bist es nicht.
Also wir haben noch keinen Fall erlebt, der ohne bürokratische Hürden und Schwierigkeiten in der Rehabilitation gestartet.
Uns ist auch klar geworden dabei, Soldaten trifft die Enttäuschung, treffen diese Konflikte besonders hart, weil sie in hohem Maße treu und loyal gegenüber ihrem Arbeitgeber sind.
Killed in Action. Trauma Bundeswehr. Ab sofort in der ARD Audiothek.
Die ARD Infonacht. Nachrichten.
Um 2.30 Uhr mit Wolfgang Berger. Bei der Verteilung von Lebensmitteln ist es im Gazastreifen offenbar zu Chaos und Tumulten gekommen. Organisiert wurde das Ganze nicht wie bisher von den Vereinten Nationen, sondern von einer neuen Stiftung im Auftrag Israels und der USA. Berichten zufolge hatten tausende Menschen versucht, ein Verteilzentrum zu stürmen. Israels Regierungschef Netanyahu bestätigte einen zwischenzeitlichen Kontrollverlust. Insgesamt sei die Verteilung aber ein Erfolg gewesen. Bundesgesundheitsministerin Warken hat ihren Vorschlag verteidigt, dass Patienten bei Beschwerden künftig immer erst zum Hausarzt gehen sollen. Es sei dafür gesorgt, dass die Hausärzte dadurch nicht überlastet werden, sagte die CDU-Politikerin in den Tagesthemen.
Wir haben zu unserem Vorschlag ein sehr gutes Feedback bekommen, auch gerade der Ärztinnen und Ärzte. Sie wollen das gemeinsam mit uns umsetzen. Das wollen wir jetzt auch sehr schnell angehen. Natürlich ist es komplex, wird auch ein wenig dauern. Wir wollen es aber schnell umsetzen. Und natürlich müssen wir an anderer Stelle dann auch Ärztinnen und Ärzte entlasten von Bürokratie, von Dokumentationspflichten, von Berichtspflichten. Wir setzen stark auf Digitalisierung. Das alles kann dazu führen, dass der Arzt, die Ärztin mehr Zeit am Patienten hat. Und das bringt dann auch was für unser Primärarztmodell.
Gesundheitsministerin Wagen. Wer an einer amerikanischen Universität studieren möchte und kein US-Staatsbürger ist, muss sich auf eine längere Wartezeit einstellen. Die Trump-Regierung hat die US-Auslandsvertretungen angewiesen, vorerst keine Visa für ausländische Studenten auszustellen. Aus Washington Sebastian Hesse.
Entsprechende Termine werden an den diplomatischen Vertretungen bis auf Weiteres nicht mehr vergeben. Das gilt aber ausdrücklich nicht für Termine, die bereits vergeben sind. Das berichten mehrere US-Medien unter Berufung auf ein internes Schreiben des Außenministeriums. Der Visa-Stop soll so lange gelten, bis neue Richtlinien in Kraft treten, um Äußerungen der Visumsanwärter auf Social-Media-Kanälen zu überprüfen. Derartige Prüfungen hat es bislang nur bei eingeschriebenen Studenten, die sich an pro-palästinensischen Protesten beteiligt haben könnten, gegeben.
Die englische Polizei hat über den aktuellen Stand nach dem Vorfall bei der Meisterfeier des FC Liverpool informiert. Demnach ist keiner der Verletzten mehr in Lebensgefahr. Vorgestern war ein Auto in die Menge der feiernden Fans gefahren. Die Polizei hat den mutmaßlichen Fahrer festgenommen. Es ist ein 53 Jahre alter Brite, der laut den Ermittlern unter Drogen gestanden hat. Und das Wetter in Deutschland. Gebietsweise Regen und einzelne Gewitter bei Tiefstwerten von 15 bis 8 Grad. Tagsüber im Osten und Süden Schauer und Gewitter, zeitweise stürmisch, von Westen später freundlicher. Höchstwerte 14 bis 20 Grad. Am Donnerstag gebietsweise Schauer bei 15 bis 22 Grad. Am Freitag im Norden und Nordosten Schauer, im Südwesten trocken bei 16 bis 27 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Und da haben wir eine Meldung, das ist die A1 Dortmund Richtung Münster, ist zwischen Kamener Kreuz und Hamm-Bergkamen nach einem Unfall gesperrt. Gute Fahrt.
Die ARD-Infonacht.
Mit Milad Kupay. Manch einen erinnern sie mit ihren Springerstiefeln an die sogenannten Baseballschlägerjahre aus den 90ern. Mit eindeutiger Symbolik sind junge Neonazi-Gruppen zurück auf unseren Straßen und zeigen offen ihre radikalen Ansichten. Sie marschieren, sie provozieren und einige gehen sogar noch weiter. Bei einer Razzia in der vergangenen Woche wurden 5 mutmaßliche Mitglieder einer radikalen rechtsextremistischen Jugendgruppe festgenommen. Sie sollen Anschläge verübt und geplant haben.
Der Tagesschau-Podcast 11KM klärt auf, was dahinter steckt und welche Gefahr von diesen Gruppen ausgeht.
Bomberjacke, Springerstiefel und Glatze. Der Neonazi-Look ist zurück. Bei Jugendlichen wieder beliebter. Und zwar nicht nur aus modischen Gründen. Mehr junge Menschen schließen sich Neonazi-Gruppen an und zeigen offen ihre radikalen Ansichten. Sie marschieren, sie provozieren und einige gehen sogar noch weiter. Bei einer Razzia in der vergangenen Woche wurden 5 mutmaßliche Mitglieder einer radikalen rechtsextremistischen Jugendgruppe festgenommen. Sie sollen Anschläge verübt und geplant haben. NDR-Journalist Reiko Pinkert beobachtet seit langem die Szene und hat sich verschiedene Fälle angeschaut. Mit ihm klären wir heute, wie solche jungen Neonazi-Gruppen agieren und wie gefährlich sie wirklich sind. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Hallo Reiko.
Hallo Viktoria. Wir sind in Berlin an einem grauen Wintertag. Es hat sich Schneeregen angekündigt, es ist kalt. Und die SPD ist im Bundestagswahlkampf und in Lichterfelde Ost, der Bahnhof, dort machen sie an dem Tag einen Wahlkampfstand und verteilen Flyer und versuchen mit potenziellen Wählerinnen und Wählern ins Gespräch zu kommen. Und irgendwann sind sie damit fertig und bauen den Stand zusammen.
Am S-Bahnhof Lichterfelde Ost passiert es. SPD-Politikerin Carolyn McMillan und ihr Parteikollege kommen gerade von ihrem Wahlkampfstand, sind an Parteiwerbung zu erkennen, warten auf den Bus.
Gleichzeitig kommt eine etwas größere Gruppe von Neonazis aus Sachsen-Anhalt dort an. Die haben sich verfahren. Ja, die wollten eigentlich zu einer Neonazi-Demonstration in Berlin-Lichtenberg fahren. Und dort, ja, kommen sie nicht an, sondern sind dann in Lichterfelde Ost.
Statt in Lichtenberg, ähnlicher Name, aber ganz andere Ecke von Berlin, wo diese Neonazis, wie du sagst, am Bahnhof aussteigen.
Ein Teil von ihnen ist auch alkoholisiert. Und die fangen sofort an, ja, rumzupöbeln und suchen sich diese beiden SPD-Politiker raus, nehmen ihnen die Mützen weg, direkt in dem Moment, als sie in den Bus steigen wollen.
Und als der männliche Genosse gesehen hat, dass mir die Mütze vom Kopf gezogen wurde, ist er natürlich lauter geworden und hat sich für mich eingesetzt. Das war sein Fehler, weil die haben ihn aus dem Pulk rausgezogen, der einsteigenden Menschen, und haben ihn zur Seite gedrückt, dann auf ihn eingeschlagen, sodass er gefallen ist.
Und dann treten die Neonazis mit ihren Springerstiefeln weiter auf ihn ein, sodass er anschließend ins Krankenhaus gebracht werden muss.
Vor dem Berliner Amtsgericht Tiergarten hat der Prozess um den Angriff auf einen SPD-Wahlkampfstand im letzten Dezember in Lichterfelde Ost begonnen. Den 4 Angeklagten wird unter anderem gefährliche Körperverletzungen vorgeworfen. Du warst Anfang Mai im Gerichtssaal auch dabei, wo dieser Angriff verhandelt wurde. Welchen Eindruck hast du da bekommen?
Also als ich die vor ein paar Wochen bei dem Gerichtsprozess das erste Mal gesehen habe, da ist mir aufgefallen, dass die vor allen Dingen noch sehr jung waren. Also der Jüngste war, glaube ich, 2008 geboren und der Älteste 2005. Und was mir auch aufgefallen ist, schon so während der Anklageverlesung haben Teile von den Beschuldigten einfach so permanent gelacht und gefeixt und wurden deswegen auch von ihren Anwälten ermahnt. Und als später dann die SPD-Politikerin in den Raum kam, da hat einer der Beschuldigten wieder angefangen zu lachen. Und das hat mir so ein bisschen gezeigt, dass sie überhaupt nicht verstanden haben, in welcher Situation sie sich jetzt befinden und dass das halt auch gar nicht mehr lustig ist.
Es war sein erklärtes Ziel, seine rechtsextremistische Gesinnung zum Ausdruck zu bringen, auch mit Gewalt. Das lässt einer der 4 Angeklagten seinen Anwalt mitteilen, die anderen schweigen und grinsen.
Das fand ich schon sehr befremdlich, weil ja die meisten, die dann vor Gericht sitzen, schon auch Respekt zum einen vor dem Gericht haben, aber auch vor der zu erwartenden Strafe.
Während wir sprechen, läuft dieser Prozess noch. Du hast von Neonazis gesprochen. Hat sich das vor Gericht bemerkbar gemacht?
Also ein Teil hatte klassische Szenekleidung an. Das heißt, also Szenekleidung, so wie das in den 90ern auch zu sehen war. Das heißt, ein Hemd mit einer Art Bomberjacke, New Balance Schuhe zum Beispiel. Und dann wurde auch bei der Anklageverlesung vorgetragen, was sie bei der Tat sozusagen an Kleidung getragen haben sollen. Springerstiefel, Bomberjacke, Glatze. Also das ist sozusagen ja diese Wiederkehr der Glatzen-Nazis aus den 90ern.
Also Springerstiefel, Bomberjacke, Glatze, das war der Skinhead-Look von Neonazis und das verbindet man eben so besonders mit den 90er Jahren. Und da sprichst du jetzt von einer Wiederkehr. Gilt es auch außerhalb dieses Gerichtsprozesses?
Also mir ist es vor allen Dingen durch Social Media aufgefallen. Ich habe das vor allen Dingen bei TikTok und Instagram gesehen und zwar Anfang 2024. Da ist das innerhalb kurzer Zeit, also wirklich innerhalb von einem Monat oder zwei zu ja ganz vielen Neugründungen von Gruppen, aber vor allen Dingen von individuellen Accounts von ja einzelnen rechten Jugendlichen gekommen. Die einzelnen Neonazis posten de facto täglich von ihrem Leben, was sie tun und wenn es bloß auf dem Kinderspielplatz ist und sich die Stiefel sozusagen einmal fotografieren, um das zu posten. Die Demonstrationen natürlich werden immer sofort gepostet, aber auch teilweise wie so kleine Mini-Influencer, wo sie abends mit ihrer Freundin im Bett liegen und über den Tag plaudern. Ja. Viele neue Accounts, ganz viele neue Accounts von einzelnen Neonazis, viele junge Frauen, rechte junge Frauen, die sich dort auch dargestellt haben. Darüber hinaus habe ich dann natürlich auch mit Szenebeobachtern gesprochen, mit Expertinnen und Experten, die diese Gruppierung auch nochmal professioneller beobachten und natürlich mit Staatsschützern und Verfassungsschützern. Aus Sicherheitsbehörden habe ich letztes Jahr gehört, dass es so um die 100 neue Gruppen gab. Die Wochenzeitung Die Zeit hat einmal nachgezählt und ist auf ungefähr 120 neue Gruppen gekommen.
100 Gruppen in welchem Zeitraum?
Im letzten Jahr. Dass so viele Gruppen mit einem ähnlichen Habitus entstanden ist, das war neu, zumal die Personen sich über Social Media sehr schnell, sehr eng vernetzt haben. Wir haben gleichzeitig so einen neuen subkulturellen Habitus, der sehr stark an die 90er Jahre erinnert, sprich die Musik von damals sozusagen in die Postings mit reinzunehmen, also die klassischen Rechtsrockbands aus den 90ern, den Kleidungsstil sich dem anzupassen, also wirklich 15, 16, 17-Jährige, die mit ja einschlägigen Szeneklamotten von damals rumgelaufen sind. Der Springerstiefel ist zurück, Springerstiefel und weiße Schnürsenkel, ausgewaschene Jeans, hochgekrempelte Jeans, Lanza-T-Shirts, Bomberjacken, New Balance-Schuhe, also das sozusagen, was eigentlich schon seit vielen Jahren gar nicht mehr präsent war, groß auf den Demonstrationen. Mhm. Das ist jetzt zu einer richtigen, ja, neuen Jugendkultur geworden. Es ist sozusagen so eine Mischung zwischen dem aktuellen Zeitgeist, wie man mit Social Media umgeht, und gleichzeitig einer Subkultur aus den 90ern.
Die Angeklagten im Fall der angegriffenen Wahlhelfer lassen sich so einer neuen Gruppe zuordnen. Lass uns mal eine Gruppe genauer anschauen, eine andere, gegen die auch schon ermittelt wird. Die Deutsche Jugend voran. Was genau ist das für eine Gruppe und wie haben die zusammengefunden?
Also die Sicherheitsbehörden sagen, dass diese Gruppe bundesweit sozusagen Strahlkraft hat, beziehungsweise bundesweit auch Sympathisanten und Mitglieder. Der Kern sitzt in Berlin und im Speckgürtel von Berlin, also in Brandenburg. Das sind vor allen Dingen junge Jugendliche, Anfang 20, 18, 19-jährig.
Und wer macht da mit? Was sind das für Jugendliche?
Also ich habe mir das bei einem Gerichtsprozess einmal angesehen. Da war der Chef der Gruppe vor Gericht. Der soll dreimal Leute zusammengeschlagen haben. Und dort haben einige dann auch aus dieser Gruppe berichtet. Auch seine Ex-Freundin zum Beispiel, die mittlerweile ausgestiegen ist aus der Gruppe und mit diesen Leuten nichts mehr zu tun haben will, die hat so ein bisschen dargestellt, aus welchen Milieus die kommen. Mhm. Und was mir aufgefallen ist, dass bei diesen Jugendlichen, dass die fast alle arbeitssuchend sind, also keiner geht einer geregelten Tätigkeit nach. Mhm. Dort konnte man dann sehen, wie diese Gruppe sozusagen auch strukturiert ist, wie oft sie Treffen hatten, wie sie sich darauf vorbereitet haben und wie sie über Gewalttaten gesprochen haben.
Diese Gruppe Deutsche Jugend voran, die ist ja eine von etwa 100 Gruppierungen. Lass uns nochmal schauen auf die Art und Weise, wie diese Gruppen agieren und wie die sich präsentieren.
Das kann man hier bei den Mitgliedern dieser ganzen Gruppen ganz oft sehen. Offene Instagram-Kanäle zum Beispiel, also gar nicht irgendwie auf privat gestellt. Und dann sowohl in den Reels als auch in den Stories ganz klar sich antisemitisch und rassistisch äußern, homophob, sexistisch. Und das findet eine unglaubliche Verbreitung Und ich habe das Gefühl gehabt letztes Jahr, als wenn der eine noch krasser sein wollte als die andere, wie so eine Art Überbietungswettbewerb, was auch zu unwahrscheinlich vielen Ermittlungsverfahren geführt hat.
Kannst du das genauer beziffern?
Das Bundeskriminalamt hat in seiner neuen Statistik das ganz klar beziffert. Also die rechtsmotivierten Straftaten haben um 47% zugenommen. Und diesen deutlichen Anstieg machen die Ermittler vor allen Dingen, ja, oder führen ihn darauf zurück, dass eine Vielzahl sogenannte Propagandadelikte sind. Also, ne, ob das jetzt irgendwie der Hitlergruß ist, den man zeigt, oder das Posten von verfassungsfeindlichen, antisemitischen und rassistischen Postings im Social Media.
Also wir reden hier teils von Minderjährigen und von Heranwachsenden, die sich von der rechten Ideologie angezogen fühlen und das offenbar auch offen zeigen. Was sagen denn zum Beispiel deren Eltern dazu? Welche Erkenntnisse hast du da?
Ist im Prinzip sehr, das ist sehr unterschiedlich, ne? Also es gibt zum Beispiel, ich habe die Chats von einer jungen Frau mit ihrer Mutter gelesen, wo die Mutter wirklich oft versucht, auf ihr Kind einzureden. Die Jugendliche war noch relativ jung, irgendwie 17, 18, 19. Und immer wieder sagt, Mensch, das bist doch nicht du, das ist doch nicht mein Kind irgendwie. Du warst doch nie so. Und die Tochter aber die ganze Zeit dann immer auch wirklich SS-Totenköpfe schickt als Antwort darauf, ja. Oder Hakenkreuze postet, um ihrer Mutter klarzumachen, nee, ich bin jetzt rechts. Also das ist sozusagen die eine Seite. Also ne, Eltern, die sagen, ey, wir stehen immer hinter dir, egal was ist. Aber bitte komm zurück, hör auf damit. Und auf der anderen Seite, das hat mir ein Staatsschützer hier aus Berlin erzählt, der meinte, naja, in Teilen kennt man von dieser Gruppe noch die Eltern der Kinder, die halt früher schon aufgefallen sind durch ja Beteiligung an rechtsradikalen Veranstaltungen oder dass sie selber Teil der rechten Szene waren.
Und im vergangenen Sommer werden die Gruppe Deutsche Jugend voran und andere dieser rechtsextremen Jugendbewegungen dann erstmals bundesweit sichtbar.
Im schwäbischen Albstadt gibt es heute zum ersten Mal einen Christopher Street Day. Die Organisatoren wollen nach eigenen Angaben Flagge zeigen gegen Diskriminierung und Ausgrenzung in der konservativ geprägten Region. Rechte und rechtsextreme Gruppierungen haben zu Gegendemonstrationen aufgerufen.
Gefühlt sind die an jedem Wochenende zu einem CSD gefahren in der Republik, haben sich zusammen verabredet, haben sich in ihren Kleinstgruppen erstmal verabredet und dann aber auch mit anderen Gruppen vernetzt, auch über Social Media, haben gemeinsame Zuganreisen gemacht und haben dann sozusagen vor Ort gegen diese CSD-Demonstrationen protestiert. In Teilen kam es zu Übergriffen auf Teilnehmende der CSD-Demonstrationen, aber auch auf Antifa-Aktivisten, auf Journalisten und auf Polizeibeamte.
Die Polizei ist mit rund 200 Einsatzkräften am Wismarer Bahnhof. Neonazis treffen mit dem Zug ein, eine unangemeldete Demo.
Ich war zum Beispiel auf einer Demonstration in Wismar und dort war eine relativ große Gruppe von jugendlichen Neonazis und auch einzelne Mitglieder der Gruppe Deutsche Jugend voran. Und ich wollte am Anfang mit denen einfach mal sprechen, warum sie da sind. Aber das ging überhaupt nicht. Einer von diesen ja, minderjährigen Jugendlichen wollte sich dann gleich mit mir prügeln. Also da hat sozusagen das Gespräch erstmal gar nichts gebracht.
Wir reden von einer gewaltaffinen Neonazi-Szene mit Skinheads, die sich entsprechend kleiden. Bomberjacke, Springerstiefel, Shirts, zum Beispiel mit dem Bandlogo von Rechtsrockbands wie Lanza. Etwas, was man auch aus den Nachwendejahren in Ostdeutschland kennt. Das war eine Zeit, die war von rechter Gewalt geprägt und bekannt als die sogenannten Baseballschlägerjahre.
Auch in der vergangenen Nacht ist es in zahlreichen Städten wieder zu Ausschreitungen gegen Ausländer gekommen. In Wismar versammelten sich erneut mehrere hundert Rechtsradikale vor dem Asylbewerberheim. Sie schleuderten Steine auf die Unterkunft und riefen ausländerfeindliche Parolen.
Reiko, du bist auch in den Baseballschlägerjahren, den sogenannten, aufgewachsen. Wie würdest du diese Entwicklung jetzt einordnen? Gibt es eine berechtigte Angst von einer Rückkehr zu den Baseballschlägerjahren?
Also die Angst teile ich. Ich warne nur davor, überschnell Vergleiche zu ziehen. Ich habe mich im letzten Jahr mit einem Staatsanwalt aus Ostdeutschland unterhalten, der zu mir meinte, das, was er in den 90ern an rechter Jugendgewalt sozusagen angeklagt hat, was er an Ermittlungsverfahren begleitet hat oder betreut hat. Das ist nicht zu vergleichen mit dem, was wir heute haben. Also die Zahlen sind heute niedriger. Mhm. Was wir aber sehen ist, dass wir einen ähnlichen Nährboden haben, wie das in den 90er Jahren der Fall war. Ich möchte daran erinnern, dass wir ja damals eine Änderung des Asylgesetzes hatten.
In den 90er Jahren.
In den 90er Jahren. Und dem vorher gingen ja sozusagen militante, rechtsmilitante, rechtsterroristische Anschläge mit Toten. Und wir erleben ja jetzt gerade seit ein paar Jahren eine ähnliche Situation. Also, dass viele Menschen Probleme mit Migration haben. Es ist das Dauerthema in Deutschland, was mittlerweile, glaube ich, auch Wahlen bestimmt und massiv beeinflusst. Und in diesem Nährboden kommen diese neuen Gruppen auf, die versuchen ähnlich brutal sich ja zu artikulieren, wie das in den 90ern war, die ähnliche Musik hören. Es gibt überhaupt gar keine Distanz mehr zur Menschenverachtung. Und meine Angst zum Beispiel ist, dass wir ja in den nächsten ein, zwei Jahren eine Radikalisierung von wenigen haben, die dann in kleinen Gruppen, clandestin und professionell Anschläge begehen, wo wir dann wieder Tote und Schwerstverletzte haben.
Wie schätzen denn die zuständigen Behörden und Experten das ein?
Also die Gesprächspartner, die ich da irgendwie getroffen habe in den letzten Monaten, die befürchten sozusagen eine weitere Radikalisierung. Mhm. Und man hat mir schon letztes Jahr im Sommer gesagt, dass zu erwarten sei, dass ein Teil von diesen jungen Nazis auch demnächst schwerere Anschläge begehen. Das sagen mir Gesprächspartner aus den Sicherheitsbehörden, vom Verfassungsschutz, vom Staatsschutz. Wir sehen aber auch, und das ist der Unterschied zu den 90er Jahren, dass die Sicherheitsbehörden deutlich sensibler auf die Frage des Rechtsterrorismus heutzutage gucken. Wir sehen das auch, wie schnell sozusagen agiert wird. Wir sehen das bei den Festnahmen, bei den Ermittlungsverfahren, die in Teilen wirklich zügig und mit einer sehr großen Vehemenz irgendwie stattfinden. Und das zeigt ja auch sozusagen, dass bei den Sicherheitsbehörden eine große Sensibilität da ist.
Mhm. Okay.
Also man versucht frühzeitig militante Akteure aus dem Verkehr zu ziehen.
Also, die Behörden sind da wachsam und auch aktiv. Jetzt gab es gerade Razzien in verschiedenen Bundesländern, unter anderem in Brandenburg, Thüringen und Sachsen, gegen mutmaßliche Mitglieder einer solchen Gruppe.
Sie nennen sich letzte Verteidigungswelle. Sie sollen Anschläge nicht nur geplant, sondern bereits durchgeführt haben. Besonders erschreckend ist ihr Alter. Es sind zum Teil noch Teenager.
5 Festnahmen gab es da von jungen Männern und auch von Jugendlichen. 2 sind erst 15 Jahre alt und auch die sollen der Neonazi-Gruppierung angehören. Was weißt du über diese Gruppe namens Letzte Verteidigungswelle?
Also diese Gruppe hat sich im letzten Jahr im April gegründet und sie bestand vor allen Dingen aus sehr jungen Mitgliedern. Und was man bei dieser Gruppe ja auch gesehen hat, ist, wie schnell so eine Art Radikalisierung ging. Also die Gruppe gründet sich im April letzten Jahres und einzelne Mitglieder sollen dann bereits im Oktober erste Straftaten begangen haben. In dem Fall sollen sie ein Kulturhaus in Brandenburg angezündet und abgefackelt haben.
Nur knapp entkommen die Betreiber den Flammen. Zunächst geht die Polizei wohl von einem technischen Defekt aus. Doch inzwischen sind sich die Ermittler sicher. 2 15-Jährige haben das Haus in Brand gesetzt.
Die beiden sollen laut der Generalbundesanwaltschaft die Fenster eingeschmissen haben eines Kulturhauses in Altdöbern und dann mit einem Brandsatz dieses Haus angezündet haben. Das Haus ist de facto zerstört worden, ein enorm hoher Sachschaden. Aber nur durch Zufall haben dort keine Leute geschlafen. Und genau deswegen wirft der Generalbundesanwalt den beiden auch versuchten Mord vor, weil natürlich hier auch einfach hätten Leute zu Schaden kommen können.
Diese Gruppe, die sich Letzte Verteidigungswelle nennt, ist das jetzt eine Gruppe, die ganz besonders brutal ist?
Ja, also diese Gruppe sticht hervor, weil mehrere der Mitglieder Anschläge geplant haben sollen oder halt auch schon Anschläge begangen haben sollen. Und da gab es ja nicht nur diese beiden 15-Jährigen, die in Brandenburg dieses Kulturhaus angezündet haben sollen, sondern es gab auch einen Angriff auf eine Asylbewerberunterkunft in Schmölln in Thüringen, wo ebenfalls 2 Mitglieder dieser Gruppe in Verdacht stehen, diesen Anschlag begangen zu haben. Die beiden sollen dort die Scheiben eingeworfen haben und dann mit Pyrotechnik hineingeschossen haben. Und so sollen sie laut Generalbundesanwaltschaft versucht haben, dieses Haus anzuzünden. Draußen wurden auch Hakenkreuze geschmiert und Sikron gesprüht. Außerdem die Abkürzung LVW für den Namen der Gruppe für die letzte Verteidigungswelle. Außerdem sollen weitere Mitglieder einen Anschlag geplant haben. Die sollen dort sozusagen sich bereits sogenannte Kugelbomben gekauft haben, mit denen sie ebenfalls eine Flüchtlingsunterkunft angreifen wollten. Und diese Kugelbomben, das muss man sich so vorstellen, das ist auch so eine Art Pyrotechnik, nur mit einer enorm großen Sprengwirkung. Und hier haben die Ermittler frühzeitig die Mitglieder sozusagen festgenommen.
Heute lässt die Bundesanwaltschaft die Gruppe hochnehmen. In den frühen Morgenstunden sind mehr als 220 Polizeibeamte im Einsatz, durchsuchen Wohnungen in mehreren Bundesländern.
Diese Meldung jetzt von der großen Razzia, von den brutalen Brandanschlägen, mutmaßlich durch diese sehr jungen Menschen. Ist das eine Art vorläufiger Höhepunkt dieser Entwicklung, die du schon lange beobachtest?
Die Entwicklung momentan ist so, dass wir gerade im Diskurs über Geflüchtete, eine Verschiebung gesellschaftlich haben. Ja, viel mehr Menschen reden über Geflüchtete in einer Menschenverachtung, die es vor 10 Jahren so nicht gab, vor 15 Jahren so nicht gab. Und diese jungen Täterinnen und Täter, die fühlen sich dadurch bestätigt. Sie glauben, dass sie das Richtige tun. Und von der Warte müssen wir, glaube ich, leider davon ausgehen, dass das jetzt nicht aufhört, sondern dass es, wenn wir Pech haben, einfach mehr wird.
Reiko, vielen Dank dir.
Danke euch.
Das war FKM, der Tagesschau-Podcast mit Reiko Pinkert und Viktoria Kobmann. Weitere Folgen gibt's in der ARD-Audiothek. 2:56 Uhr.
Standpunkte.
Der ukrainische Präsident Selenskyj ist heute zu Gast in Berlin bei Kanzler Merz. Und er dürfte mit einigen Erwartungen anreisen, denn gerade erst hat Merz klargestellt, dass er für die Waffen, die der Westen an die Ukraine liefert, keine Reichweitenbeschränkungen mehr gibt. Daraus könnte Selenskyj schließen, dass der Bundeskanzler von der Linie seines Vorgängers Scholz abweicht und in Betracht zieht, der Ukraine Taurus-Marschflugkörper zu schicken. Eine gefährliche Strategie, findet die Märkische Oder-Zeitung.
Völkerrechtlich ist das in Ordnung. Militärisch kann es für die Ukraine sinnvoll sein. Aber ist es auch klug? Auch wenn der Kreml möglicherweise nur auf Härte und Konsequenz reagiert, wie wird die Reaktion des ehemaligen Straßenschlägers Putin ausfallen? Es stimmt, Straßenschläger riechen Angst, aber sie müssen auch immer wieder beweisen, der Stärkere zu sein. Das ist gefährlich.
Ganz anders sieht das die Welt. Die Zeitung kommentiert, der Ankündigung müssen jetzt auch Taten folgen. Nur dann geht sie weit genug.
Nun wäre es zusätzlich noch notwendig, dass Deutschland auch Taurus-Marschflugkörper liefert, weil die Aufhebung der Einsatzbeschränkungen wenig nützt, wenn die Ukraine nur über ein kleines Arsenal an westlichen Waffen verfügt, die den russischen Rückraum überhaupt erreichen können. Politisch sendet die Entscheidung von Merz ein wichtiges Signal an Russland. Es macht nämlich klar, dass russische Eskalationen nicht unbeantwortet bleiben. Und Stärke ist nun mal die einzige Sprache, die Russlands Diktator versteht.
Für die Taz ist die Ankündigung Anlass, sowohl pro als auch contra mehr Waffenlieferungen für die Ukraine zu argumentieren. Als guten Grund für mehr Waffen führt die Zeitung an, dass Verhandlungen mit Russland bislang nichts gebracht haben.
Was der Kreml-Chef von diplomatischen Bemühungen hält, haben die vergangenen Wochen erneut eindrücklich gezeigt, nämlich gar nichts. Wo also ansetzen? Um Putins Verhandlungswillen zu fördern, werden regelmäßig noch härtere westliche Sanktionen als Alternative zu Waffenlieferungen ins Spiel gebracht. Doch auch wenn es da noch reichlich Luft nach oben gibt, ein Kanzler Friedrich Merz allein wird es nicht richten. Wer also die Ukraine nicht ihrem Schicksal überlassen und an Russland ausliefern will, kommt nicht umhin, weitere militärische Unterstützung für das Land zu fordern bzw. diese zu leisten. Alles andere wäre naiv.
Weitere Waffen bringen nur weitere Tote, heißt es dagegen im Kontraargument der Taz.
Die russische Antwort auf weitreichende Angriffe mit unseren Waffen tief nach Russland hinein wird kaum sein: Okay, wir haben es eingesehen, wir hören auf zu bombardieren. Im Gegenteil, Russland wird seine Angriffe verstärken, qualitativ und quantitativ. Und die Menschen, die in der Ukraine leben, werden das in den kommenden Nächten erleben. Raketen schicken, ja, das kann der Kanzler, aber Sanktionen ernsthaft durchziehen, das kann oder das will er nicht. Dabei gibt es noch viele Sanktionen, die man gegen Russland verhängen könnte. Deutsche Drohnen und Raketen, die auf russischem Territorium landen, dabei kann jedenfalls nichts Gutes herauskommen.
Und das waren Standpunkte, zusammengestellt hat sie Mareike Markosch.
Erste Hilfen erreichen wieder Gaza, doch das sei nicht genug, sagt zum Beispiel Martin Rentsch vom Welternährungsprogramm. Er fordert für die UN einen dauerhaften Zugang und ein System, mit dem die Lieferungen sicher verteilt werden können. Die Kritik wächst an Israel unterdessen. Wir sprechen über den Nahostkonflikt ganz ausführlich gleich zu Beginn der nächsten Stunde hier vor. Erst einmal Nachrichten, Wetter und Verkehr hier bei uns in der ARD-Infonacht. Bis gleich.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 3 Uhr mit Wolfgang Berger. Bei der Verteilung von Lebensmitteln ist es im Gazastreifen offenbar zu Chaos und Tumulten gekommen. Organisiert wurde das Ganze nicht wie bisher von den Vereinten Nationen, sondern von einer neuen Stiftung im Auftrag Israels und der USA, der sogenannten Gaza Humanitarian Foundation, kurz GHF. Details von Christoph Titz aus der Nachrichtenredaktion.
Berichten zufolge hatten tausende Menschen versucht, ein Verteilzentrum zu stürmen. Ein Augenzeuge sagte dem Sender BBC, es habe tumultartige Szenen gegeben, bei denen viele Menschen Hilfsgüter an sich gerissen hätten und geflohen seien. Die GHF erklärte, die Menschenmenge sei so groß gewesen, dass die eigenen Mitarbeiter zurückweichen mussten. Später sei der Betrieb wieder aufgenommen worden. Israels Regierungschef Netanyahu bestätigte einen zwischenzeitlichen Kontrollverlust. Das israelische Militär gab nach eigenen Angaben Warnschüsse ab, insgesamt sei die Verteilung aber ein Erfolg gewesen.
Bundesaußenminister Wadephul macht heute seinen Antrittsbesuch in Washington. Mit seinem US-Kollegen Rubio will er unter anderem über die weitere Unterstützung der Ukraine und die Lage im Nahen Osten sprechen. Aus Washington Björn Dahke.
Wadephuls Mission bei dieser Reise, die USA an Bord behalten bei der Unterstützung der Ukraine. Wadephul betont vor seinen Gesprächen in Washington, Deutschland sei bereit, mehr Geld in Verteidigung und Infrastruktur zu stecken, 5% der Wirtschaftsleistung. Außerdem gilt es, den Handelsstreit zu entschärfen und neue Zölle zu vermeiden. Wie viel Wadephul bei seinem US-Kollegen Marco Rubio erreichen kann, ist unklar, aber die beiden könnten ein späteres Treffen ihrer Chefs Merz und Trump vorbereiten.
Das Bundeskabinett befasst sich heute mit dem Familiennachzug bei Kriegsflüchtlingen und mit Einbürgerungsregeln. Aus Regierungskreisen wurde bekannt, dass der Familiennachzug für die kommenden 2 Jahre ausgesetzt werden soll. Für Flüchtlinge mit sogenanntem subsidiärem Schutzstatus soll es dann nicht möglich sein, Kinder, Ehefrauen, Ehemänner oder Eltern nachzuholen. Außerdem will Bundesinnenminister Dobrindt die frühzeitige Einbürgerung gut integrierter Ausländer wieder abschaffen. Die Einbürgerung wäre dann in solchen Fällen frühestens nach 5 Jahren möglich. Eintracht Braunschweig bleibt in der 2. Fußball-Bundesliga. Die Niedersachsen spielten im Relegationsrückspiel gegen Saarbrücken 2:2 nach Verlängerung und sicherten sich damit den Klassenerhalt. In der regulären Spielzeit hatte Saarbrücken das 0:2 aus dem Hinspiel aufgeholt durch Tore von